glaube, insgesamt haben wir uns sicherlich von 150 Mitarbeitern getrennt.
In welchem Zeitablauf ungefähr?
Ungefähr 1,5, 2 Jahre. Natürlich macht der Mensch den Unterschied. Und ein Mensch kann ganz anders empathisch sein als... Es ist sicherlich toll, dass wir eine gute Software, eine transparente Software im Einsatz haben. Aber wenn der Mensch am Ende im Wohnzimmer nicht überzeugt, dann werden wir den Auftrag auch trotz der tollen Software nicht bekommen. Unsere DNA ist schon, Verkäuferleads zu generieren. Wir verarbeiten bei uns pro Monat ungefähr 15.000 Leads. Und diese 15.000 Leads, die wir hier auch qualifizieren, die werden dann hart sortiert nach harten Kriterien. Von der Lead-Akquise bis zum Termin, ich gebe dir mal eine Größenordnung, das liegt irgendwo zwischen 12% und 18%. Sind wir auch ganz stolz drauf und glaube auch tatsächlich, ist etwas, was wir sehr gut können. Wir verdienen nur bei einer erfolgreichen Transaktion, wir verdienen ja noch nichts an den Leads, die wir an unserem Makler verteilen. Da muss ich natürlich auch sicherstellen, dass ich aus den Chancen, die ich erarbeite, auch genug tatsächliche Verkäufe erwirtschafte. Und dazu ist es eben entscheidend, wie ein Makler oder eine Maklerin im Wohnzimmer bei unseren Kunden performt. Das ist auch etwas, wo man fairerweise sagen muss, dass auch Homeday hier sicherlich gelernt hat, wie entscheidend die Qualität von Maklern und Maklerinnen ist im tatsächlichen Business. Wir haben jetzt die ersten profitablen Monate hinter uns und sind jetzt auch von der Kostenbasis auf einem Niveau, wo wir sagen, dass wir dann in 25 eben ein profitables, komplettes Jahr haben werden.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem karnevalistischen Köln. Heute ist das Wetter so lala, aber in Berlin scheint hoffentlich auch die Sonne. Robert, wie sieht's aus?
Ein bisschen bewölkt, würde ich sagen.
Bisschen bewölkt. Ja,
also okay. Die letzten Tage war es deutlich besser, sagen wir es mal so.
Ja. Ich bin mit meinem Namensvetter Robert Wagner hier verbunden über unsere Podcast-Plattform. Robert Wagner ist der CEO der Homeday GmbH seit gut 1,5 Jahren. Und ich freue mich auf eine Premiere im ImmoKaiser-Podcast, nämlich der erste sogenannte Hybridmakler Homeday. Schön, dass du dir die Zeit für den ImmoKaiser-Podcast nimmst, Robert.
Ja, sehr gerne. Es freut mich sehr.
Ja, wir starten in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1 ist, wo du außerhalb deiner eigenen 4 Wände den Akku auflädst.
Ja, im Wesentlichen 2 Sachen, würde ich sagen. Das eine ist, ich gehe gerne zum Sport, mache CrossFit seit mehreren Jahren mittlerweile. Und das andere ist, dass ich tatsächlich mit Familie auch gerne in den Wald gehe, nahegelegene Berliner Wälder. Und da tatsächlich auch wirklich den Akku mal aufladen kann.
Familie heißt, da sind auch Kinder am Start?
Genau, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder.
3? Okay, wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
Unsere Große ist 9, der Mittlere ist 7 und der Kleinste ist 2,5. Also durchaus noch Action zu Hause.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe 10- und 7-Jährige zu Hause und da ist auch ordentlich Action in der Bude. Wir sind natürlich in den Immobilien-Podcast. Wir müssen über Immobilien sprechen. Kannst du das denn auch aus persönlicher Erfahrung, weil du eigene Immobilien hast?
Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung. Wir haben unsere erste Immobilie haben wir vor 10 Jahren erworben, damals zur Selbstnutzung und in der Zwischenzeit noch ein paar andere Immobilien dazu erworben, wo wir dann eben auch als Vermieter tatsächlich tätig sind.
Sehr gut, von beiden Seiten. Und gibt es vielleicht auch die eine oder andere Baustelle, wo du dann selber Hand anlegst? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe, ich würde behaupten, ich habe vom Vater und vom Großvater tatsächlich eine ganze Menge, sagen wir, Selbstbauerfahrung mitbekommen. Ja, wir haben damals im Haus meiner Eltern, ich würde jetzt mal sagen, alle Bereiche des Hauses irgendwann mal angepackt und renoviert. Also habe da tatsächlich in vielen Bereichen Erfahrung. Mittlerweile, ich sag mal, beschränke ich es natürlich auf ein paar Bereiche, wenn es dann irgendwie um ein paar Verschönerungen geht oder irgendwie eine bestimmte Wand nochmal anders streichen oder Elektrik ist so ein Thema, was ich grundsätzlich schon ganz gerne mache und auch verstehe. Aber man versucht mich so ein bisschen zurückzuhalten, sagen wir es mal so.
Lass uns in den Podcast reinstarten und stell dich doch mal selber vor. Gerne. Was sollten die Hörer über dich wissen?
Ja, ich glaube, also ein paar Punkte hast du ja schon genannt. Bin seit 2003 Geschäftsführer von Homeday. bin tatsächlich gebürtiger Berliner. Ich glaube, das ist auch etwas, was es nicht mehr so häufig gibt, muss man ehrlicherweise sagen. Hab BWL studiert, verheiratet, 3 Kinder. Neben dem Sport habe ich noch ein anderes größeres Hobby, Hi-Fi. Das heißt, ich bin tatsächlich einer, der noch Platten kauft und sicherlich mitverantwortlich dafür, dass es auch wieder eine ganze Menge Plattenläden gibt. Und abgesehen davon kochen wir zu Hause auch ganz gerne und das ist so ein bisschen, was mich tendenziell mehr beschreibt.
Die Platten, also was macht Platten aus deiner Sicht aus?
2 Dinge tatsächlich. Das eine ist ein Stück weit das haptische Erlebnis. Ja, ich bin 82er Jahrgang. Das heißt, ich habe auch natürlich, bin mit CDs groß geworden und dann natürlich auch viel mit dem Streaming. Und dieses, ich sage jetzt mal, Ritualisieren auch von Musik hören, tatsächlich eine Platte wirklich mal rauszunehmen aus dem Stapel, sich das Cover nochmal anzusehen, auf dem Plattenspieler aufzulegen, hat eben was Ernsthaftes in Anführungsstriche hin. Und diese Haptik macht halt einfach auch Spaß. Und darüber hinaus ist es auch klanglich so, dass eine gute Vinyl mit einer guten Analogkette auch sehr gut klingen kann und vor allen Dingen sehr natürlich klingt. Und das begeistert dann immer.
Ja, also ich habe auch noch ein paar Platten im Keller, aber ich habe gar keinen Plattenspieler mehr und da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, ja.
Da könnte ich dich in der Tat beraten.
Sehr gut, komme ich auf dich zu. Jetzt bist du ja von deiner beruflichen Karriere, jetzt hast du keine Immobilienhistorie, bevor du bei Homeday gestartet bist, sondern bist im E-Commerce, glaube ich, groß geworden. Kannst du uns hier mal so ein bisschen abholen? Wo sind Gemeinsamkeiten zwischen E-Commerce und der Immobilienbranche und wo gibt es auch Unterschiede?
Ja, also zum einen ist tatsächlich so, ich habe viel im E-Commerce gearbeitet, insbesondere auch mit Fokus auf Direct-to-Consumer. Es ist natürlich ein Stück weit so, dass ich ein Produkt erstmal versuche zu verkaufen, was einen Kunde nicht anfassen kann, nicht greifen kann. Ja, und ich glaube, das ist eine wesentliche Gemeinsamkeit. Wenn ich im E-Commerce betrachte, was ist unsere Hauptaufgabe gewesen an vielen Stellen, geht es natürlich darum, ein Angebot genau zu beschreiben, was bekommt der Kunde da, eine Qualität zu beschreiben, eine Funktion zu beschreiben. All als Dinge, die E-Commerce eben nicht so richtig greifbar sind, sondern erst dann, wenn der Kunde tatsächlich oder die Kundin das Produkt zu Hause haben. Die gleiche Herausforderung haben wir natürlich ein Stück weit auch als Makler. Wir als digitaler Makler mit natürlich entsprechend der Webseite, die erstmal für einen Einwertungstermin entsprechend wirbt, sowieso, dass wir erstmal ein gewisses Vertrauen aufbauen müssen, eine gewisse Leistung erklären müssen. Aber ich würde sagen, auch bis ins Wohnzimmer, bis zum Maklerauftrag dann, den der Makler, die Maklerin vor Ort tatsächlich holen, ist es natürlich erstmal auch ein Leistungsversprechen und natürlich irgendwie auch eine klare Beschreibung, die ich dem Kunden geben muss, was denn eigentlich passiert und was der Kunde, die Kundin denn eigentlich von uns bekommen. Und insofern gibt es da schon, Überschneidungen, wenn auch natürlich, am Ende ist es ein Unterschied, im E-Commerce haben wir massenhaft die gleichen Produkte verkauft. Das ist beim Immobilienmarkt ein bisschen anders, weil es ist tatsächlich so, auch wenn die Käuferinnen und Käufer immer jedes Mal unterschiedlich sind, ist es eben auch so, dass es kein Produkt dem anderen gleicht. Und das ist natürlich etwas, ich sag mal, ich bin natürlich schon gewohnt, eher auch Lagerbestände anzusehen. Natürlich haben wir auch einen Bestand an Immobilien, aber nicht so viele gleiche.
Und wie ist das für dich als Externer in die Immobilienbranche zu kommen? Was ist dir aufgefallen? Wie war für dich sozusagen der Schwenk in die Branche?
Super spannend. Ich muss dazu sagen, ich habe mich, wie gesagt, im Privaten für Immobilien interessiert und vor 10 Jahren eigentlich angefangen, tiefer auch einzusteigen. Ich habe einige Freunde, die Immobilienmakler sind, sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Bereich und hatte dadurch immer mal wieder so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Anknüpfungspunkte. Auch wenn ich mir Objekte angeguckt habe oder wenn wir uns als Familie Objekte angeguckt haben und fand das immer schon spannend, fand den Bereich super spannend und der Schwenk dann in die Immobilienbranche für mich war natürlich ein Stück weit, ich sag jetzt mal, einfacher dort bei einem hybriden oder bei einem digitalen Makler tatsächlich zu starten, weil man muss ehrlicherweise sagen, so diese Übereinstimmung mit anderen Startups im Sinne von sehr datengetrieben, sehr gute Datenlage, Steuerung anhand von KPIs, das habe ich hier bei Homeday auch erneut vorgefunden und es sind natürlich andere Themen, in die man dann einsteigt oder andere KPIs, die eben dazukommen. Aber am Ende geht es natürlich auch darum, wir wir werten Objekte ein, wir versuchen einen Auftrag zu bekommen und wir vermarkten diese Objekte. Am Ende steht ein Verkauf. Es ist natürlich so, die Transaktionsdauer ist deutlich länger, aber es ist mit dem Team und mit dem Einarbeiten in die Thematik, wenn dann eben auch eine persönliche, ich sage jetzt mal, eine gewisse Leidenschaft vorhanden ist, hat das ganz gut funktioniert und hat mir auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht.
Jetzt ist ja bei dir auch so ein Stück weit die Besonderheit, du bist jetzt auf das Gründerteam gefolgt, ja, mit Steffen Wicker, Philipp Reischl und Dimitri Uwarowski gab es ja drei Gründer, die dann vor anderthalb Jahren für außerhalb Ständige aus der Branche so ein bisschen überraschend auch das Unternehmen dann schlagartig verlassen haben. Du bist da jetzt reingegangen, sozusagen als angestellter Geschäftsführer, stelle ich mir jetzt auch als Situation eher schwierig vor.
Ja, lass mich mal so formulieren. Ich glaube, die Situation ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man sich dann am ersten Tag vorstellt, in so einer Konstellation, wo die Gründer sich verabschieden und ich dann am gleichen Tag komme und sage, hallo, ich bin der Neue. Übrigens, ohne Immobilienerfahrung.
Der König ist tot, es lebe der König, ja.
Es ist aber, man muss fairerweise sagen, das ist natürlich so der Blick von außen definitiv. In Wirklichkeit ist es natürlich auch so gewesen, dass der Ausstieg dann natürlich eben auch geplant war. Und dann ging es darum, einen Nachfolger zu finden, der eben sich auch diese Situation zutraut. Ich habe in der Vergangenheit viel auch solche Übernahmethemen tatsächlich bereits erlebt. Und das macht mir auch besonders viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Fall war es auch so, es gab eine gute Staffelübergabe, wurde gut vorbereitet sozusagen auf diesen Wechsel. Und das Gründerteam hat mir auch die einzelnen Personen gut vorgestellt und ich wusste, worauf ich mich einlasse, wie man das Team sozusagen anpackt, in Anführungsstrichen. Und wir haben dann natürlich, ich sage jetzt mal, am Ende ist es eine Veränderung auch des Fokus vom Unternehmen. Ja, es ging lange Jahre lang um Wachstum, Wachstum, Wachstum und jetzt mit der Veränderung dann auch ein neues Gesicht reinzubringen in die Firma, um dann eben dieses Thema Profitabilität nochmal in den Fokus zu bringen, ist dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar eher nochmal eine Erleichterung, ja, auch fürs Team nochmal nicht, also ein neues Gesicht zu sehen für eben einen neuen Fokus, für einen neuen Schwerpunkt. Und das Team da mitzuziehen, ist natürlich etwas, was eine Herausforderung ist, aber was auch eine ganze Menge Spaß macht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich war auch mal in einer ähnlichen Situation wie du. Deswegen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Wieso, also du hast das ja gerade auch so ein bisschen ambivalent vorgestellt, ne? Also die Verabschiedung des Gründerteams auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit einem neuen Fokus und neuer Geschäftsführer, der dann das Unternehmen auch übernimmt. Und gab es auch Gründe für eine Wechsel auf der Position? Und die Gründe gehen ja natürlich dann auch einher dann mit Veränderungen, ja. Dann bist du reingekommen in das Unternehmen. Jetzt würde mich mal natürlich interessieren, was so Dinge sind, wo du sagst, boah, das war richtig, da ist Homeday richtig stark, hat mich positiv überrascht. Und dann natürlich auch die Gegenfrage, wo sagst du, hast du dann auch relativ schnell gesehen, dass eine Neujustierung vollzogen werden muss?
Vielleicht erstmal der erste Punkt. Also was hat mich überrascht oder was hat mich positiv überrascht? Es ist natürlich so, genauso wie du gesagt hattest, ja, es ist eine ambivalente Situation. Ich wusste, dass es mehrere Restrukturierungswellen gab. Ich wusste, dass es schwierige Phase war, auch fürs Unternehmen. Und ich war aber überrascht, wie offen auch das Team war, auch mir gegenüber als neuer CEO. Trotz des Gründer-Exits dort wahnsinnig offen und bin wahnsinnig gut empfangen worden. Ja, das hat mich in dem Maße schon nochmal überrascht, ja, weil ich hätte mit mehr Zurückhaltung gerechnet im ersten Schritt. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass, da muss man auch fairerweise sagen, es liegt natürlich ein Stück weit daran, dass es eben auch diese Restrukturierungsrunden gab, dass die Leute, die vor Ort waren, die Leute, die ich kennengelernt habe, alle wahnsinnig hoch motiviert waren, nach wie vor. Das fand ich schon bezeichnend, auch gerade nach so einer Phase. Und gleichzeitig, was man auch sagen muss, es sind einfach sehr gute Leute gewesen. Ja, sind es nach wie vor. Aber ich war überrascht, dass die Durchschnittsqualität so hoch war, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist schon etwas, was man so in der Art und Weise nicht überall sieht, sagen wir es mal so. Und was dazu kommt, und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal, Fluch und Segen zugleich, in Anführungsstrichen, ist, dass wir eine wahnsinnig gute Datenlage hatten bei Homeday oder haben nach wie vor, aber ich eine wahnsinnig gute Datenlage vorgefunden habe. Und es tatsächlich so ist, dass egal welche Frage ich mir gestellt habe, egal welche Frage, die ich gerne beantworten wollte, die tatsächlich mit Daten beantwortet werden konnte. Und es gab Reportings und es gab entsprechende KPIs, die getrackt wurden und so weiter und so fort. Und das ist natürlich etwas, was insbesondere, wenn es darum geht, ein Unternehmen neu auszurichten, Unternehmen zu steuern, wahnsinnig hilft, wenn ich tatsächlich weiß und reingucken kann, wie sind denn entsprechend Conversion Rates, wie sind denn tatsächlich die Durchschnittswerte in der Einwertung etc., in welchen Regionen sind wir stark, wenn ich das alles tatsächlich wirklich mit Daten nachweisen kann. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine Herausforderung, weil das Unternehmen natürlich deutlich größer war, insbesondere vor den Restrukturierungsrunden. Und mit einem kleineren Team muss man dann eben natürlich auch sicherstellen, dass man diese Datenqualität und diese Datenbreite auch nach wie vor auch vorhalten kann. Und da ging es natürlich ein Stück weit auch darum, zu simplifizieren und bestimmte Dinge ganz bewusst eben nicht mehr anzugucken oder nicht mehr im Detail anzugucken, einfach um sicherzustellen, dass man nicht zu so einem Effekt kommt, wo man dann irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Mhm. Ja, und das ist sicherlich etwas, was wir insbesondere zu Beginn dann nochmal deutlich forciert haben. Tatsächlich dieses, ich sage jetzt mal klassische, weniger ist mehr, zu versuchen, wirklich, was sind jetzt eigentlich die Treiber, welche Zahlen wollen wir uns wirklich angucken, um dann auch tatsächlich Aktionen umzusetzen. Das ist etwas, was sicherlich die ersten Monate insbesondere geprägt hat.
Du hast jetzt Restrukturierungswellen angesprochen. Von wie vielen Mitarbeitern habt ihr euch dann insgesamt getrennt?
Ich glaube, insgesamt haben wir sicherlich von 150 Mitarbeitern getrennt.
In welchem Zeitablauf ungefähr?
Ungefähr 1,5-2 Jahre.
Okay, das ist natürlich auch ein harter Einschnitt. Also deswegen, ich kann jetzt auch nochmal die Herausforderung, die du gerade beschreibst, ja, also mit weniger mehr und wie können wir sozusagen auch die Datengrundlage für Geschäftsentscheidungen auch sicherstellen, wenn dann in so einer Phase eben auch Mitarbeiter reduziert werden. In welchen Bereichen habt ihr dann vor allen Dingen reduziert? Oder gab es sozusagen so einen 20% Haircut über alle Bereiche?
Ja, ich würde sagen, einer der initial größten Cuts war sicherlich im ganzen Tech-Bereich. Im Tech-Bereich sind initial sicherlich am meisten Leute gegangen. Und dann gab es, also wenn du das Wort Haircut sagst, genau diese Haircuts im Anführungsstrichen in allen Bereichen. Ja, man hat dann versucht, irgendwo natürlich Ressourcen zu reduzieren. Man hat versucht, sich schlanker aufzustellen. Man muss aber auch fairerweise sagen, es ist natürlich auch, wie soll man sagen, eine ungünstige Phase gewesen, wenn du so möchtest. Insbesondere jetzt vor dem Krieg war der Markt natürlich super bullisch und auch die Investoren haben natürlich erwartet, dass man entsprechend auf Wachstum setzt, dass man entsprechend schnell viele Leute einstellt, um stark zu skalieren. Und wenn dann plötzlich so rapide und abrupt der Markt wegbricht, wie es 2022 mit der Zinswende dann passiert ist, dann sieht man einfach eben auch, dass das Unternehmen natürlich für so eine schnelle Veränderung nicht agil genug aufgestellt war, ja, sondern natürlich irgendwo auf, ich sag jetzt mal, im Endeffekt der Aufbau des Personals sicherlich für die zwei nächsten Entwicklungsschritte ein Stück weit schon vorgeplant war, um dann eben auch entsprechender Vergrößerung performant zu sein. Ja, und das ist natürlich etwas, wo ein Umdenken stattfinden musste und wo natürlich auch ein Stück weit, wenn man ehrlich ist, es wusste ja keiner, wie lange diese Krise tatsächlich andauert und wie lange der Markt braucht, um auch eine neue Marktrealität zu akzeptieren. Und natürlich ist es dann immer so, deswegen gab es auch mehrere Wellen, dass man versucht natürlich immer die Wellen so zu schneiden, wie man sie zu dem Zeitpunkt für richtig hält. Ja, also ich muss dazu sagen, ich kann natürlich auch nur aus Erzählungen berichten, ja, weil ich war selber bei diesen Wellen nicht dabei. Aber es ist natürlich eben so, dass man dann eben versucht, genau die Einschnitte zu machen, die man zu dem Zeitpunkt am sinnvollsten hält und gleichzeitig versucht, das Unternehmen nicht komplett gegen die Wand zu fahren. Ja, weil das ist ja auch, ich sage jetzt mal, wenn man mit einem Schlag möglicherweise zu tief schneidet, dann kann es natürlich auch passieren, dass ein Unternehmen plötzlich überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Und ich sage mal, da aus der Situation wieder rauszukommen, ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema.
Dann hast du mir jetzt meine nächste Frage vorweggenommen, ja, ob du beteiligt warst an den Restrukturierungen des Mitarbeiterabbaus. Hast du schon gesagt, warst du nicht. Das hat noch das alte Management gemacht. Welche Stellschrauben hast du denn in den letzten anderthalb Jahren dann vor allen Dingen angepackt? Du hast eben schon über Fokus Profitabilität gesprochen, aber das ist ja jetzt keine Stellschraube. Führ das doch mal bitte gerne aus.
Ja, also man muss dazu sagen, also voller Fokus auf Profitabilität in Anführungsstrichen ist natürlich auch. Natürlich haben wir nach wie vor auch an einer Kostenbasis gearbeitet. Und haben natürlich auch entsprechend nochmal Anpassungen vorgenommen, ja, auch vornehmen müssen, einfach weil wir nach wie vor gemerkt haben, dass wir kostenseitig zu hoch unterwegs waren, in Anführungsstrichen, ja, um auch diese Agilität und auch unterschiedliche Marktsituationen von Monat zu Monat auch ein Stück weit einfach besser abfangen zu können. Des Weiteren, was wir eben auch gemacht haben, und da muss man dazu sagen, wir haben den Makler tatsächlich ins Zentrum auch des Geschäftsmodells gestellt. Das heißt, unsere Partnermakler sind eben tatsächlich auch zentral für die Bereiche. Wir steuern viel anhand der Performance der Makler, mit welchen Maklern wir zusammenarbeiten wollen. Wir fokussieren deutlich stärker auch auf Makler und Maklerinnenqualität. Ja, das heißt, das Thema sicherlich auch, muss man fairerweise sagen, ein Resultat der Zeitenwende in dem Bereich, weil vor 22, sagen wir es mal so, dass die Qualität der Makler und Maklerinnen möglicherweise nicht ganz so entscheidend war, weil die Nachfrage natürlich einfach deutlich höher war und ganz anders gegeben war. Und das ist auch etwas, wo man fairerweise sagen muss, dass auch Homeday hier sicherlich gelernt hat, wie entscheidend die Qualität von Maklern und Maklerinnen ist im tatsächlichen Business. Und das ist etwas, was wir noch stärker in den Mittelgrund gestellt haben.
Also ich hab mir das tatsächlich mal für einen eurer Marktbegleiter bei hybriden Geschäftsmodellen das angeschaut. Das war aber noch 21. Welche Führungsposition mit welcher Qualifizierung dann eben auch besetzt wurde. Und dann war schon, zumindest bei diesem Unternehmen, meine Feststellung, so richtig viel Schwerpunkt auf Erfahrung, jetzt im Hinblick auf Führung und Immobilienvermittlung. Das war kein Fokus in der Besetzung, in meiner Wahrnehmung.
Ja, kann ich teilen. Ja, ich glaube, bei uns sind auch das hat sich eben auch massiv geändert. Bei uns ist es eben auch so, dass die Leute, die wir jetzt im Einsatz haben, entweder selber Makler waren oder bei großen Franchisern auch gearbeitet haben, irgendwo im Management gearbeitet haben. Das heißt, da versuchen wir natürlich auch schon deutlich mehr an unserer, sowohl an der internen Qualität als auch eben dann an der Qualität der Maklerinnen und Makler zu arbeiten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, das heißt, wir sind auch deutlich rigoroser im Auswahlprozess. Wir haben uns ganz bewusst von Partnerinnen und Partnern getrennt, wo wir eben keine Zukunft gesehen haben, weil, und dazu kommen wir ja später sicherlich auch nochmal, man muss ja fairerweise sagen, wir verdienen nur bei einer erfolgreichen Transaktion. Wir verdienen ja noch nichts an den Leads, die wir an unsere Makler verteilen. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch, wenn ich jetzt rein auf das Thema auch wieder, da sprechen wir über Profitabilität, wenn ich sage, ich möchte mit den Transaktionen tatsächlich auch Geld verdienen, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass ich aus den Chancen, die ich erarbeite, auch genug tatsächliche Verkäufe erwirtschafte. Und dazu ist es eben entscheidend, wie ein Makler oder eine Maklerin im Wohnzimmer bei unseren Kunden performt. Und sicherlich haben wir dann eben auch unseren Beitrag im Sinne von unseren operativen Teams, die dann eben zuspielen, die bis dann in die Veröffentlichung gehen, der Exposés. Und dann geht es natürlich in den Verkauf. Ja. Und auch da eine gute Maklerin, ein guter Makler kann da deutlich besser performen als jemand, der es eben nicht ist.
Absolut, absolut. Das ist dann das Einmaleins des Vertriebs, ja, angefangen von der Einwandbehandlung und so weiter, ja klar.
Man muss aber fairerweise sagen, und ich glaube, das ist das Thema, das ist natürlich auch eine andere Lesart. Ich glaube, die gerade, wenn wir jetzt in Richtung Startups gehen und aber auch gerade in Richtung Hybride gehen, muss man ehrlicherweise sagen, dass diese Wahrnehmung, dass es eben, dass die Technologie nicht einen schlechten Makler kompensieren kann, natürlich auch etwas ist, was ein Stück weit ein Lernprozess war für viele dieser Unternehmen. Ja, wir würden uns mittlerweile tatsächlich eher als Tech-Enabled People's Business beschreiben. Das bedeutet, wir können starke Makler noch besser machen, wir können aber keinen schlechten Makler oder Maklerin gut machen. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Feststellung, die wir die wir natürlich auch für uns einfach haben und die natürlich auch in dem Prozess vieles nochmal in der Ausrichtung einfach anders priorisiert. Ja, und man muss auch sagen, dass das Thema, auch da dieses Thema, wie wichtig ist eigentlich Technologie, da können wir ja auch gleich nochmal zu sprechen. Aber man muss fairerweise sagen, der Deal wird am Ende im Wohnzimmer entschieden. Das sehen wir immer wieder. Und es ist tatsächlich so, und es ist keine Überraschung, insbesondere für deine Zuhörer sicherlich keine Überraschung, aber natürlich macht der Mensch den Unterschied. Und ein Mensch kann ganz anders empathisch sein, als es ist sicherlich toll, dass wir eine gute Software, eine transparente Software im Einsatz haben. Aber wenn der Mensch am Ende im Wohnzimmer nicht überzeugt, dann werden wir den Auftrag auch trotz der tollen Software nicht bekommen.
Das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, die du gerade schilderst. Auch wenn sie total eingängig ist, aber dann auch mal ausgesprochen wird. Ja. Was ist denn jetzt, wenn du auf das Geschäftsmodell von Homeday schaust, und du kannst das ja einfach, weil du sozusagen auch erst in Anführungszeichen seit anderthalb Jahren der CEO bist, ja auch mit ein bisschen Abstand einschätzen. Wie blickst du auf die Entwicklung des Geschäftsmodells von Homeday?
Also wenn ich so drauf blicke, würde ich sagen, ich würde es in grob in vier Phasen unterteilen. Das eine ist Gründung. Homeday wurde ja vor knapp 10 Jahren gegründet oder rund 10 Jahren gegründet in Köln und damals tatsächlich eher als Lead-Generator. Das heißt, unsere DNA ist schon, Verkäufer-Leads zu generieren. Ja, und aus dieser Lead-Generator-Phase ist das Unternehmen dann eben in eine Hybrid- oder Maklerphase mit eingetreten und hat natürlich insbesondere vor 2022 einen sehr heißen Markt, einen sehr bullischen Markt erlebt, einen Markt, bei dem auch viel externes Kapital für entsprechende Startups zur Verfügung gestellt wurde. Das ist ja auch kein Geheimnis und lässt sich ja bei uns auch nachlesen. Bei uns steckt eine ganze Menge Geld drin. Und da war natürlich Wachstum ein primäres Ziel und es war eben auch ein primäres Ziel, dort ein hohes Tech-Invest zu gehen, entsprechende Plattformen aufzubauen, Tools zu entwickeln etc., um dann eben noch einfach differenzierende Faktoren letztlich zu entwickeln. Phase 3 würde ich dann ganz klar als die harte Zäsur durch den Ukraine-Krieg beschreiben. Insbesondere dann natürlich durch die Veränderungen auf die Zinsen. Und was dann im Endeffekt stattgefunden hat, ist, dass man festgestellt hat, dass diese Wachstumsambitionen und auch das Setup, was eben auf 100% Wachstum ausgerichtet war, zu den aktuellen Marktbedingungen überhaupt nicht mehr gepasst haben und im Endeffekt die Restrukturierungsphase eingeleitet wurde. Ja, das heißt, auch da muss man fairerweise sagen, ist natürlich gerade in so Restrukturierungswellen, muss man ehrlich sagen, beschäftigt man sich natürlich auch viel mit sich selbst. Ja, das heißt, man guckt sehr stark aufs eigene Unternehmen, fragt sich, welche Strukturen brauche ich, wie muss ich Strukturen verändern, um eben das System, die Maschine am Laufen zu erhalten. Ja, das ist sicherlich die Phase 3, die zu beschreiben ist. Und dann würde ich tatsächlich in die Phase 2024 gehen, Phase 4, die wir jetzt sehen. Zinsen sinken wieder, die Nachfrage kommt zurück. Wir merken eben auch, dass der Markt wieder zueinander gefunden hat. Das heißt, dieses Thema, was ist die Erwartung bei den Verkäufern im Sinne von Verkaufspreis, was sind die Möglichkeiten der Käufer oder auch die Vorstellungen der Käufer beim Kaufpreis, dass das deutlich näher zusammengekommen ist. Da hatten wir es ist wahnsinnig auseinandergeglitten, insbesondere 22, 23. Und da sind wir 24 eben jetzt ganz anders wieder unterwegs, haben jetzt nach den Restrukturierungen und sicherlich auch noch nach den Veränderungen, die wir 24 auch noch vorgenommen haben, sind wir stabil aufgestellt. Wir haben agile Strukturen, das heißt, wir trauen uns auch zu, auf sowohl auf einen schlechteren Markt als auch jetzt auf einen besseren Markt deutlich schneller und besser reagieren zu können. Und vor allen Dingen sind wir jetzt operativ profitabel, sodass wir jetzt eben auch bereit sind für Wachstum. Ja, und das ist etwas, was unser letztes Jahr sicherlich geprägt hat.
Das war jetzt ganz viel Futter für mich. Lass uns mal anfangen mit dem Thema auch Tech-Enabled Broker, was du eben auch erwähnt hast und den Shift sozusagen vom Startup über sehr viel Technologie-Know-how hin zu dem Makler stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Bezeichnest du dich noch und Homeday als PropTech? Ist es ein hybrider Makler? Seid ihr im Prinzip ein normaler Makler mit sehr viel Technologiekompetenz? Wie würdest du es einordnen?
Ich versuche es mal so zu formulieren. Also Wenn wir jetzt heute gefragt werden und auch wieder vorgestellt werden als Hybrider, dann versuche ich es immer so zu erklären. Zum einen sagen wir ganz klar, wir sind ein Tech-Enabled People's Business. Das heißt, im Kern ist es ein Geschäft mit Menschen, aber wir bieten eben Technologie, um diese Transaktion sozusagen noch reibungsloser, besser, schneller zu gestalten. Wenn du jetzt fragst, was macht den Hybridcharakter aus, dann ist es natürlich so, dass wir im Wesentlichen, wenn du so möchtest, zwei Teile des Businesses haben. Der eine Teil ist ganz klar dieses Thema, wir sind online stark aktiv, wir generieren Verkäuferleads, wir qualifizieren diese Verkäuferleads und haben damit unsere qualifizierten Verkäuferkontakte. Und die übergeben wir, wenn du so möchtest, dann in den zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil sind wir sicherlich ein sehr digital aufgestellter Makler. Und dort natürlich auch tendenziell eher klassisch unterwegs. Was uns da sicherlich unterscheidet, ist ein Stück weit, dass wir natürlich alle Prozesse, so gut es geht, digitalisieren, sehr digital unterwegs sind und natürlich auch immer wieder auch versuchen, neue Technologien tatsächlich einzusetzen, entlang des Weges, um eben am Ende die Kundenerfahrung besser zu machen, Transaktionen schneller zum Abschluss zu bringen, all diese Dinge.
Du sagst, die Stärke, Generierung von Verkäuferleads, die habt ihr euch in der gesamten Unternehmensentwicklung sozusagen erhalten. Da, wo ihr jetzt einen stärkeren Fokus drauf legt, ist eben auch den Makler durch Qualifizierung, vielleicht auch durch ein anderes Recruiting bei den Maklern eben auch stärker in die Lage zu versetzen, die Elfmeter, die das Marketing da generiert, eben auch verwandeln zu können im Wohnzimmer der Kunden, richtig?
Genau, korrekt. Und ich glaube, eine Sache, vielleicht nochmal, wenn du es jetzt auch so beschreibst, was hat sich im Wesentlichen noch verändert? Du musst dir vorstellen, wir bieten ja intern starke Services für unsere Partnermakler an. Ja, das heißt, ab dem Termin, ab dem dann der Auftrag eben noch geholt hat, wir holen die Dokumente ein, wir bereiten Exposés vor, wir machen einen Fototermin, fotografieren die Objekte, haben dann das Exposé zur Freigabe, veröffentlicht das Exposé eben auf allen reichweitenstarken Plattformen und unterstützen dann eben auch entlang des Verkaufsprozesses unsere Partnermakler, indem wir auch mal ein Check-in mit einem Verkäufer machen, fragen, wie zufrieden sind sie gerade mit der Vermarktung. Wenn es um Preisanpassung geht, wir gucken uns auch an aktiv, wo gibt es möglicherweise Bedarf, eine Preisanpassung vorzunehmen, wo würden wir einen günstigeren Marktpreis eigentlich aktuell eher sehen, weil Nachfrage ausbleibt etc. Das heißt, diese starken Services für Makler, die gab es in der Form so oder so ähnlich über die Jahre hinweg. Was sich aber im Wesentlichen verändert hat, ist auch, dass wir gesagt haben, wir wollen eben auch diese Erfahrung für unsere Partnermakler in dem Fall, möglichst wenig anonym machen. Das heißt, in der Vergangenheit war es eher so, dass, ich würde jetzt mal behaupten, da war eine große Werkbank dahinter und da ist die Maschinerie losgetreten worden und viele Helfer haben im Endeffekt an diesen Prozessen gearbeitet. Und mittlerweile ist es dann eher schon so, dass unsere Partnermakler auch ganz klar wissen, wer sind eigentlich die Ansprechpartner, wer sind die Personen, die für die Exposés in ihrer Region verantwortlich sind, sodass man sich dort auch besser einspielen kann, dass man wirklich dieses Thema verlängerte Werkbank, starkes Backoffice wirklich auch ausspielen kann. Und für uns natürlich auch im Sinne von das Thema Maklerzufriedenheit ist etwas, was wir auch dieses Jahr noch viel stärker auch ins Zentrum unserer diesjährigen Unternehmensziele gesetzt haben. Einfach auch um sicherzustellen, dass die Leistung und die Zuarbeit, die ein Partnermakler erwartet, um eben selber sich bestmöglich eben auf Einwertung, auf Verkauf konzentrieren zu können, dass wir die eben gewährleisten, indem eben auch dort ein Einspielen des Teams einfach stattfindet. Ja, das heißt, wir wissen natürlich auch, wir kennen unsere Partner, wir wissen, der ein oder andere, der legt sehr viel Wert darauf, dass wir vielleicht nochmal besonders blumig in der Beschreibung sind. Der andere, dem ist wahnsinnig wichtig, dass wir bei den Standorten nochmal bestimmte Gegebenheiten erwähnen. Bei den Fotos gibt es entsprechende Vorlieben und da verlassen wir uns dann auch natürlich auf die entsprechende Verkaufsexpertise unserer Partner und versuchen, das bestmöglich zu reflektieren. Das heißt, das ist von einer 1:20 Betreuung dann eher zu einer 1:1 Betreuung in Anführungsstrichen geworden, im Sinne von der Makler, die Maklerin, die wissen ganz genau, wer ist eigentlich bei Homeday der Kontakt für bestimmte Themen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich schon auch maßgeblich noch verändert hat.
Das ist dann tatsächlich eher so wie bei den klassischen Maklern, ne? Dass es sozusagen eine Vertriebsunterstützung gibt, die in einer 1:1 Betreuung des Immobilienberaters ist. Ja, und ihm sozusagen dann auch den Rücken frei hält.
Man muss fairerweise sagen, also 1:1 jetzt in dem Sinne für die jeweiligen Themenbereiche, dadurch, dass wir natürlich auch die Themenbereiche jeweils mit Experten danach aufstellen, ist es natürlich schon so, dass ein Makler bei uns nicht nur einen Ansprechpartner hat, sondern mehrere Ansprechpartner. Ja, aber diese Ansprechpartner aus den jeweiligen Bereichen sind klar benannt. Und wir haben jetzt, also um dir ein klares Beispiel zu geben, wir haben natürlich ein Team, was sich um die Erstellung von Exposés kümmert. Das kümmert sich nur um die Erstellung von Exposés. Wir haben ein anderes Team, die kümmern sich um die Einholung von Dokumenten, um ein Beispiel zu geben. Jeweils ein Experte ist dann auch klar Maklern zugeordnet. Ja, das heißt, da weiß der Makler auch ganz klar, wo muss ich dann nachfragen, falls hier was fehlt, falls ich hier unzufrieden bin. Nichtsdestotrotz bleibt es so, dass es bei uns zwei Teams sind in diesem ganz konkreten Beispiel, wo dann jeweils Experten drin sitzen oder Expertinnen drin sitzen, die sich eben nur darauf konzentrieren.
Ja. Und wenn ich jetzt Makler bin in Köln, Partnermakler von Homeday, wie viele Ansprechpartner habe ich dann bei Homeday insgesamt?
Ich würde jetzt sagen, entlang des Prozesses ungefähr, also mal ein Hauptansprechpartner oder zwei Hauptansprechpartner und in operativen Abteilungen, die zuarbeiten, sicherlich nochmal zwei, drei Kontakte, die man dann eben auch kennt, die dann aber eher aus der Spezialabteilung kommen. Und da muss man dann fairerweise sagen, wenn du jetzt so eine Konstellation beschreibst im Sinne von du bist der Partnermakler, du sprichst mit uns, dann hast du im ersten Schritt bei uns eher mit bei uns den sogenannten Area Managern und den Vermarktungsberatern beispielsweise Kontakt. Das sind die Leute, mit denen du regelmäßig sprichst. Und dann gibt es natürlich eben die Fachleute aus den jeweiligen Teams und da hast du dann ab und zu mal Kontakt oder Kontakt, wenn du ihn dann suchst. Du weißt aber, wer das ist und du könntest den oder diejenigen dann auch auf einem kurzen Dienstweg schnell erreichen.
Ja, lass uns da gleich nochmal reingehen. Du hast, als du die Phasen beschrieben hast, habe ich jetzt eine Sache vermisst, nämlich die Entwicklung der Courtage. Weil ihr seid ja sozusagen eigentlich als Discount-Makler gestartet, also mit einer fixen Provision, glaube ich, dann irgendwie die halbe Provision, mittlerweile die volle Provision. Ist es sozusagen auch eine Erkenntnis, dass es überhaupt gar keine Preissensibilität gibt bei den Immobilienverkäufern oder gibt es einen anderen Grund für die Courtage-Entwicklung, die ihr bei Homeday verzogen habt?
Ja, also man muss fairerweise sagen, ich glaube, zweierlei Dinge, wenn man so möchte, ja. Und da auch wieder rückblickend, weil die Courtage-Entwicklung, ich meine, die Courtage war schon auf dem Stand, wo er jetzt ist, als ich dazugekommen bin. Aber da eben, ich glaube, zwei wesentliche Punkte. Das eine ist natürlich ein Stück weit, du willst in den Markt rein und willst natürlich auch ein attraktives Angebot haben, um eben entsprechend Verkäufer und Verkäuferinnen für deine Dienstleistung zu gewinnen. Das andere ist natürlich aber auch das Thema, dass man, ich glaube, ein Stück weit unterschätzt hat, wie viel Aufwand tatsächlich insbesondere in einem anspruchsvolleren Markt tatsächlich mit einer Vermarktung verbunden ist. Und da hat man ein Stück weit natürlich einpreisen müssen ab irgendeinem Punkt. Ja, und ich meine, es gibt ja auch einen großen Grund, warum die Hybriden insbesondere zu Beginn oder auch wir entsprechende Verluste aufgehäuft haben. Ja, da kommen ja sicherlich nicht daher, dass in dem Bereich viel verdient wurde, ja, sondern eher im Gegenteil. Und das, was du gerade beschreibst, im Sinne von wie preissensibel ist denn eigentlich dort ein Verkäufer, das ist etwas auch, was sicherlich falsch eingeschätzt wurde initial, weil es ist tatsächlich so, wie wir es genauso beschreiben, für die Leistung, die wir anbieten, ist es gar nicht so wesentlich, wie hoch die Courtage ist. Ja, viel wichtiger ist, dass wir eine gute Leistung anbieten und dass der Kunde uns vertraut, Vertrauen hat, dass wir die Transaktion erfolgreich zum Abschluss bringen. Da sind andere Punkte wichtiger als tatsächlich der Preis am Ende.
Ja, würde ich genauso sehen. Du hast jetzt in der Phasenbeschreibung auch erwähnt, dass ihr mittlerweile operativ profitabel seid. Lass uns vielleicht an der Stelle auch mal, du hast jetzt auch gerade erwähnt, über die Verluste, die sich seit der Unternehmensgründung angesammelt haben, die sind auch nachzulesen im Bundesanzeiger Unternehmensregister. Da stehen mittlerweile bis einschließlich 2023 knapp 100 Millionen Euro aufgehäufte Verluste. Was ist deine Erklärung dazu, warum es zu diesen Verlusten gekommen ist? Und dann sicherlich auch nochmal spannend, wie ist dieser Turnaround dann eben auch gelungen?
Ja, ich glaube, also zum einen muss man natürlich sagen, das hat man ja schon ein paar Mal jetzt heute erwähnt, ich glaube, zum einen war es eine vollkommen andere Zeit. Ja, und es ist natürlich so, dass du, wenn du in dem Bereich Venture Capital einsammelst oder dir Investoren reinholst, kommen die natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, kommen auch mit einer gewissen, ich sage jetzt mal, mit einem gewissen Budget, was auch investiert werden soll, um eben möglichst schnell Wachstum zu ermöglichen. Das heißt, das, was dort passiert, das ist natürlich, man hat bewusst Verluste in Kauf genommen. Ja, das ist im Endeffekt etwas, was nicht zufällig passiert, sondern was dann Teil des Businessplans ist, den man aufsetzt, wo man sagt, okay, es gibt eben Anfangsinvestitionen, es gibt eben entsprechende Hochlaufkosten. Und insbesondere dann, wenn du sagst, du willst ein performantes, hoch ausgebildetes Team aufbauen, willst eigene Tech-Produkte entwickeln, etc., dann bist du natürlich schnell bei einfach einer hohen Anzahl an Mitarbeitern mit entsprechender Expertise. Hier in Köln und Berlin sicherlich auch nicht mit den niedrigsten Durchschnittsgehältern, muss man auch ganz klar sagen. Und du baust dann natürlich entsprechend eine große Company auf, die zum einen natürlich deutlich höhere Personalkosten mit sich bringt, die auf der anderen Seite noch gar nicht mit entsprechenden Erträgen gedeckt werden können. Und zum anderen ist es natürlich das Thema, dass eben auch ganz bewusst ein Fokus auf Wachstum gesetzt wurde im Sinne von Marketing-Investments. Ja, das heißt, wir haben natürlich viel auch in die Marke investiert. Wir haben viel nach wie vor auch Performance-Marketing betrieben in einer großen Breite. Und so summieren sich dann natürlich Jahr für Jahr und haben eben, genauso wie du auch gesagt hast, initial deutlich geringere Cottage verlangt. Und so kommt es dann zusammen, dass du am Ende deutlich mehr Kosten hast, als du Umsatz hast und im Endeffekt diese Kosten nicht ansatzweise decken kannst. Ja, das heißt, das ist, muss man fairerweise sagen, am Ende ist es natürlich immer ein Prozess, der nicht ganz so zufällig passiert, ja, sondern in Abstimmung mit Investoren. Da haben Investoren auch Vorstellungen und auch Ambitionen und entsprechend, wie soll ich sagen, eine gewisse Zahlungsbereitschaft oder Investitionsbereitschaft, weil man eben glaubt, dass Themen besonders schnell wachsen können gerade, dass Themen deutlich größer werden können. Da stehen ja auch hohe Bewertungen, Unternehmensbewertungen dann immer im Raum, die dann attraktiv sind. Und so beschreibt man dann eine Phase, wo eben genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ja, das hat sich dann geändert. Das ist dann auch, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich nochmal ein anderes Thema geworden, als dann eben, was ist ja bereits gesagt, Aviv eben 100% von Homeday übernommen hat, die Gründer raus sind, dieses Thema Fokus auf Profitabilität. Wir haben dann natürlich auch entsprechend sowohl die Kostenstruktur anders aufgestellt, als auch eben die Marketingausgaben massiv runtergefahren. Ja, das heißt, wir machen beispielsweise aktuell keine TV-Werbung mehr. Und TV-Werbung ist natürlich ein wesentlicher Kostenfaktor, der, ich sage es mal deutlich, in den Kosten zu spüren ist, gar keine Frage.
Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, inwieweit TV-Werbung sich, ob eure Erfahrung ist, dass TV-Werbung sich lohnt, also zumindest sich sozusagen auch in den Zahlen niederschlägt. Aber ich meine, du machst da natürlich auch Markenaufbau, wenn du TV-Werbung machst, aber du musst es natürlich auch letztendlich über den Umsatz zumindest mittelfristig sehen. Aber da ist eure Erkenntnis, dass es schwierig, da ein Business Case draus zu machen.
Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, ich meine, die Frage ist mal tatsächlich, welchen Zeitraum guckst du dir an und was sind sozusagen die Erwartungshaltung, die du an eine TV-Werbung hast. Wenn ich jetzt, wir unterscheiden ja viel bei Marketingmaßnahmen eben auch nach klassischem Brand-Marketing, wo es dann eher um den Aufbau der Marke geht, als auch Performance-Marketing. Ja, was ich mit TV erreiche, ist natürlich, dass wir eine ungestützte Markenbekanntheit eben deutlich aufgebaut haben. Das heißt, Homeday ist eben auch schon für viele potenzielle Verkäuferinnen und Käufer auch ein Begriff, was dann wiederum hilft, wenn man eben anfängt zu suchen und auch im Internet einfach eintippt, ich möchte gerne mein Haus verkaufen, welche Makler kommen in Frage und wir dann eben auftauchen, übers klassische Performance-Marketing, dass man zumindest auch dieses Element Trust, dieser Wiedererkennungswert wieder da ist, dass man sagt, okay, Homeday ist mir als Marke schon mal begegnet. Sicherlich auch der Effekt, ach, die machen ja auch TV-Werbung, die haben eine gewisse Größe, da ist eine gewisse Power dahinter. All das sind natürlich so Effekte, die durchaus auch eben messbar sind. Immer die Frage, wie schlüsselt man diese Kosten und wie legt man diese Kosten am Ende dann auch um? Was ganz interessant ist bei TV-Werbung, ist ja eben auch der Punkt, es ist nicht so, dass man TV-Werbung abschaltet und plötzlich gar keinen positiven Effekt mehr dadurch hat, sondern es hat ja auch gewisse Nachwirkungen. Ja, wir haben gestern in der Vorbereitung aufs Gespräch auch nochmal intern gesprochen, Robert Kaiser, ja, der Herr Kaiser von der Versicherung, den kennt man ja auch noch. Und das ist ein Werbespot, der sehr lange gelaufen ist, aber mittlerweile auch vor einer relativ langen Zeit. Und dennoch
nicht mehr so präsent, ja. Der Günther Kaiser von der Hamburg-Mannheimer.
Genau.
Ja, und Robert Wagner und Jessica Power sind auch nicht mehr so bekannt. Ja.
Das ist richtig.
Ja. Hart, aber herzlich. Einer meiner Lieblingsserien, ja. Wirst du darauf noch häufig angesprochen?
Ab und zu. Heute zum Beispiel. Nein, aber ich meine, also es gibt dann mal zwei Dinge, die man dann sagen kann. Das eine ist ja, hart, aber herzlich. Und das andere ist ja, meine Frau lebt übrigens. Also insofern, das sind immer die beiden Themen, die man dann immer noch erbringen kann.
Ja, und bei mir ist es dann, hallo Herr Kaiser. Der Günther Kaiser. Ja, also klar, die TV-Werbung wirkt natürlich nach, ja. Ne? Gar keine Frage. Wie sieht's denn jetzt 2024? Es liegt hinter uns. Wie habt ihr 2024 abgeschlossen?
Ja, 2024 sind wir immer noch mit einem leichten Verlust rausgegangen übers Gesamtjahr. Die sind noch nicht veröffentlicht, die Ergebnisse werden aber dann veröffentlicht. Wir haben den Jahresabschluss gerade fertig gemacht. Das sieht man dann schon. Wir haben aber, wie auch gesagt, übers Jahr hinweg eben noch ein paar Anpassungen vornehmen müssen. Wir haben jetzt die ersten profitablen Monate hinter uns und sind jetzt auch von der Kostenbasis auf einem Niveau, wo wir sagen, selbst wenn wir jetzt dieses Jahr kein Wachstum zeigen sollten, wir sehen aber aktuell eher, dass wir wachsen und wir sehen aktuell auch, dass der Markt deutlich besser zurückkommt, dass wir dann in 25 eben ein profitables, komplettes Jahr haben werden. Ja, das ist unsere aktuelle Erwartung. Man muss fairerweise sagen, ich glaube, die Diskussion haben wir immer wieder, aber wie gut lässt sich der Markt tatsächlich vorhersagen? Wir gucken uns natürlich viele Trends an. Wie gesagt, aktuell bin ich bullisch. Aktuell sind wir auch positiv, also wirklich positiv, was der Markt angeht, weil wir sehen, dass die Nachfrage eben deutlich ansteigt. Wir sehen, dass wir als Beispiel jetzt den zweitbesten Januar in der Homeday-Unternehmensgeschichte überhaupt hatten, was bemerkenswert ist. Ja, und insbesondere für den Januar bemerkenswert ist, weil ehrlicherweise der Januar bei uns tendenziell eher historisch gesehen ein schwacher Monat war. Und da sind wir jetzt wahnsinnig stolz und haben auch jetzt gerade, wir hatten gerade ein Team-Meeting, um auch nur den Januar Revue passieren zu lassen und haben da ein starkes Ergebnis gehabt, muss man ganz klar sagen.
Es ist zumindest so, dass bei den Portalen tatsächlich der Januar und der August, das sind die beiden stärksten Monate im Hinblick auf die Objektanfragen. Das sehe ich eigentlich bei allen meinen Kunden. Es sind aber ja nur die Anfragen. Ne? Genau. Aber das ist eigentlich tatsächlich sowas, nach den Weihnachtsferien, nach den Sommerferien werden scheinbar Immobilienentscheidungen werden da besprochen und danach dann in die Tat umgesetzt. Ja.
Ja, und es deckt sich dann mit dem, was wir sehen im Sinne von, wann erwarten wir den stärksten Monat? Bei uns ist es historisch so eigentlich, dass der März der stärkste Monat ist. Ja, und da sprechen wir dann natürlich genau darüber, was du gerade beschreibst, im Sinne von Januar, die Anfragen sind hoch, man beschäftigt sich damit, tritt in den Kaufprozess ein, kontaktiert die Bank, bereitet Finanzierung vor. Auch das sind Dinge, die teilweise deutlich länger gedauert haben, jetzt auch, wo wir auch gesehen haben, dass wir gerade in dieser Phase, die Phase sich teilweise verlängert hat, im Vergleich zu dem, was wir aus der Erfahrung gekannt haben. Aber genau wie du gerade beschreibst, wir erwarten aktuell auch mit dem Blick darauf, bei welchen Deals sind wir eigentlich gerade in der Abschlussphase, erwarten wir uns auch nach wie vor einen starken März.
Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr jetzt im Moment noch unterwegs?
Wir sind, wir haben hier im Team sowohl in Berlin als auch in Köln zusammen so circa 110 Mitarbeiter und demgegenüber stehen dann aktuell circa 120 Partnermakler, mit denen wir zusammenarbeiten.
Ja, okay. Das heißt, Ich rechne immer so im Schnitt mit 100.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter, die man so benötigt, um die Profitabilität zu erreichen. Hängt immer ein bisschen auch vom Geschäftsmodell ab, ne? Aber das heißt, im Hinblick auf Umsatz seid ihr dann so in der Richtung ungefähr 25 Millionen Euro unterwegs?
Also ist noch nicht veröffentlicht, aber wir sind so letztes Jahr so um die 25 Millionen rausgelaufen. Das ist so die Größenordnung.
Ja. Ja, und das ist ja auch eine, tut sicherlich allen gut, dann auch zu sehen, dass man die schwarzen Zahlen auch gemeinsam erreichen kann, um dann von da aus dann auch gemeinsam weiterzuwachsen.
Absolut, ja.
Jetzt gehört er ja auch seit gut zwei Jahren zur Aviv-Gruppe, die wiederum zur Springer-Gruppe gehört. Kannst du das mal einordnen? Was sind so Vor- und Nachteile? Weiß ich jetzt nicht, ob du die erwähnen würdest. Aber also, was bringt euch das? Was bringt das euren Kunden und Maklern?
Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, ich meine, im Wesentlichen ist es für uns, für Homeday betrachtet, ist es natürlich erstmal zum einen zwei Punkte. Das eine ist Stabilität. Ja, ich meine, wir haben einen starken Partner im Rücken, der sich zu uns bekennt und, ich sage jetzt mal, keine Zielkonflikte bei Interessen. Ja, wir haben einen Partner, der eine ganz klare Erwartungshaltung an uns hat und die es dann gilt, entsprechend auch umzusetzen. Ja, Vorteil ist sicherlich auch, dass es gibt natürlich Zentralressourcen auch im Tech, auch in Supportfunktionen, auch in Legalfunktionen, wo man sagt, da können wir auf wirklich breite Expertise zurückgreifen, wenn wir dann mal einen Sparringpartner, eine Sparringpartnerin benötigen. Das sind so die Themen, wo ich sage, das ist für Homeday natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Und ich sag mal, insbesondere nach wie vor, willst du nochmal wiederholen, dieses Thema Stabilität mit so einem starken Partner hinter einem, das hilft deutlich, ja, in der Phase. Und das ist natürlich auch etwas, was dann unsere Partnermakler auch verstehen. Auch denen haben wir das natürlich auch erklärt, auch nach der Übernahme nochmal genau erläutert, was das eigentlich bedeutet. Und für die ist es natürlich auch eher ein Zeichen, dass wir eben auch hier weiterhin angetreten sind, um auch weiterhin zu existieren. Ja, und dass da eben eine gewisse Power dahinter steckt. Ja.
Ich finde das ganz interessant bei eurem Marktbegleiter, jetzt auf Portalseite, eurem größten Marktbegleiter, ist das ja immer wieder ein Riesenthema in der Branche. Wird er zum Makler, wird er nicht zum Makler? Bei Springer, Aviv, Immowelt höre ich diese Diskussion so gut wie gar nicht. Ne? Obwohl es jetzt mit Homeday auch einen eigenen Makler gibt, zumindest im Beteiligungsportfolio.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, was sich im Wesentlichen nochmal unterscheidet, ist natürlich, dass wir als Aviv natürlich ein europäischer Player sind. Das heißt, wir sind ja sehr stark in Frankreich, Unternehmen und auch in Belgien unterwegs, als wesentlichste Märkte, würde ich mal bezeichnen. Und es ist natürlich bei uns mit einem Investor, Axel Springer darüber, mit KKR als Private Equity Investor dahinter, ist es natürlich auch ein Stück weit schlicht eine Diversifizierung von Risiken. Ja, das heißt, der Bereich Immobilien, dann auf verschiedenen europäischen Märkten, dann in verschiedenen Segmenten unterwegs zu sein, einerseits Makler, andererseits Thema Gutachten, natürlich nach wie vor Immowelt als Plattform. Das sind dann eher die Betrachtungsweise, die dann eben auch Aviv darauf hat.
Da kann ich mir vorstellen. Ich glaube nur nicht, dass der handelsübliche Makler, der kennt sozusagen Immowelt, der kennt auch noch Springer. Ja. Aber Aviv, finde ich, wird ja im Markt gar nicht wahrgenommen. Und korrekt, außerhalb Deutschlands, dass da in Spanien und Frankreich und Belgien große Aktivitäten sind, sieht man ja gar nicht, ne? Also diese ganze Diversifizierungsstrategie, die kennt man vielleicht sozusagen auf Management- oder Investorenebene, aber ich glaube, die sind im Markt gar nicht so weit bekannt.
Ja, nee, absolut.
Wenn ich jetzt Partnermakler werden möchte, ja, du hast jetzt von 120 Partnermaklern, glaube ich, ungefähr gesprochen, die ihr habt. In welchem Modell agiere ich dann? Arbeite ich dann zusammen mit Homeday? Bin ich dann Handelsvertreter? Bin ich Reisender? Bin ich festangestellt? Wie läuft das?
Ja, du bist selbstständig und arbeitest mit uns als Kooperationspartner zusammen. Und es gibt ja im Wesentlichen in unserem Franchise-Modell auch unterschiedliche Optionen, die wir mittlerweile entwickelt haben. Ja, was wir auch getan haben, ist unter anderem dieses Jahr das Lizenzmodell deutlich, ich sage es mal, attraktiver und flexibler zu gestalten. Ja, etwas, was wir vorgenommen haben. Und dann ist es zum Beispiel so, dass du als Partnermakler, du hast beispielsweise keinen Gebietsschutz. Ja, das Thema ist, du kannst auch Eigengeschäft in deinem Gebiet betreiben, auch unter eigener Flagge, unter eigenem Namen. Das ist eine Option, die dieses Jahr dazugekommen ist. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Möglichkeit, dass du mit uns arbeiten kannst. Und dieses mit uns arbeiten geht im Wesentlichen in zwei Arten und Weisen. Das eine ist der, ich nenne es jetzt mal den klassischeren Fall, im Sinne von, wir haben ein Lead. Wir machen einen Termin für dich vor Ort bei einem potenziellen Verkäufer und der Lead kommt durch uns. In dem Fall ist es dann eben so, dass wir eben den größeren Teil der Provision behalten und einen Teil der Provision an den Makler abgeben. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass wir sagen, du hast eigene Leads, du bringst deinen Lead bei uns ins System mit ein. Und wenn du das tust, ist es nach wie vor so, dass wir uns um das Backoffice-Team nach wie vor zur Verfügung stellen für deine Deals. Du in dem Fall aber den größeren Teil behältst. Ja, sodass wir beide Möglichkeiten und eine mögliche Flexibilität einfach auch ermöglichen, dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, mit uns zusammenzuarbeiten.
Bringt ja auch wieder Komplexität mit sich, ne? Also diese nicht exklusive Zusammenarbeit. Wie kommt das an im Markt? Also was entscheiden sich viele für dieses Modell oder sagen sie dann, ja, ganz oder gar nicht, ich entscheide mich lieber für das eine oder andere?
Bei uns, also muss man fairerweise sagen, in der Konstellation hilft es eher, ja, weil dieses Thema auch gerade im Sinne von, wenn wir einen Makler, eine Maklerin von Homeday überzeugen müssen, dann müssen wir natürlich auch, gibt es gewisse Leistungsversprechen und auch eine gewisse Erwartungshaltung auf Maklerebene. Und wenn wir jetzt kämen und ist sicherlich auch geschuldet dem Targetbild im Sinne von, was für Maklerinnen und Makler suchen wir? Wir suchen natürlich Maklerinnen und Makler mit Vorerfahrung. Ja, die müssen Erfahrung mitbringen, müssen vernünftiger, müssen kompetent sein. Und wenn wir da jetzt kämen und sagen, okay, du kannst jetzt mit Homeday zusammenarbeiten, darfst aber in dem Gebiet, in dem du gerade unterwegs bist, kein eigenes Geschäft mehr betreiben, dann erhöhe ich natürlich wahnsinnig den Druck darauf, dass eben auch das Geschäft mit Homeday möglichst schnell in die Umsetzung kommt, möglichst auch in der entsprechenden Größe tatsächlich auch vorhanden ist. Und um da eben auch Druck rauszunehmen und um da auch unseren Partnern es zu erleichtern, diese Entscheidung zu treffen, haben wir diese Flexibilität geschaffen. Und es gibt tatsächlich, ich sage jetzt mal, alle Ausprägungen, die wir bei unseren Partnern sehen. Es gibt einige Partner, die fokussieren sehr stark auf uns, arbeiten sehr stark mit uns zusammen. Andere haben einen Nebenerwerb an der Seite. Also all diese Modelle sind tatsächlich vorhanden. Und ich glaube, diese Flexibilität ermöglicht uns es tatsächlich, passende Partnerinnen und Partner zu finden, ohne tatsächlich in eine Situation zu kommen, wo wir Leistungsversprechen nicht mehr erfüllen können.
Jetzt habe ich gerade meinen Partner Maklerstatus mal in den Ring geworfen, ja, für Köln, für euch tätig werden zu wollen. Was ist das Pfund, was ihr in die Waage werfen könnt, um mich zu überzeugen, für euch tätig zu werden?
Ja. Ja, zum einen ist natürlich, dass wir sagen, also wie gesagt, das eine große ist unserer Meinung nach die Flexibilität. Das heißt, wir bieten dir eine Option an, mit uns zu zusammenarbeiten. Du musst dich nicht verhaften in der einen oder anderen Stelle. Der wesentlichste Punkt ist sicherlich das Thema, du musst keine Akquise machen, wenn du nicht möchtest. Ja, die komplette Akquise, die Kaltakquise, die übernehmen wir per se. Wir schicken ja unseren Maklern im Durchschnitt ca. 15 Ersttermine, die jeder Makler, jeder Partner dann jeden Monat bekommt. Und das heißt, du könntest dich sozusagen bei dem Thema Akquise komplett auf uns verlassen, wenn du das denn willst. Kannst natürlich nach wie vor auch eigenes Geschäft einbringen, ja, diese Option besteht ja. Aber du könntest eben dieses ganze Thema Akquise tatsächlich uns überlassen. Und dann ganz wesentlich sicherlich, du bist dann kein Einzelkämpfer. Wir haben eine große Tech-Plattform, wir bieten große Technologie, um eben dich auch zu professionalisieren. Und wir haben ein starkes Support-Team, ein starkes Backoffice-Team, was dann eben auch dafür sorgt, dass du deutlich häufiger am Ende des Jahres zum Notar gehen kannst, als du es sicherlich als Einzelkämpfer getan hast.
Du hast eben von Nicht-Exklusivität gesprochen. Das heißt, wenn ich die 15 Einkaufstermine bekomme, dann gibt es dann sozusagen ein Windhundrennen. Also muss ich dann auch schnell sein, damit ich auch der Erste bin, der den Termin bekommt?
Nee, ich meinte jetzt eher im Sinne von Nicht-Exklusivität. Du musst dich sozusagen jetzt nicht ausschließlich für Homeday in dem Bereich bewegen. Okay. Ja, sondern das ist etwas, wo du eben auch unter eigener Flagge dort aktiv sein kannst.
Das heißt, die 15 Einkaufstermine, von denen du gerade gesprochen hast, die sind tatsächlich dann auch exklusiv für mich als Partnermakler. Was muss ich denn dafür bezahlen, dass ich diese Leads bekomme?
Wir haben unterschiedliche Lizenzmodelle, die bei im Wesentlichen bei 400 Euro im Monat anfangen und im höchsten Fall bei 1.800 Euro aktuell liegen, um eben einfach verschiedene Modelle, die sich insbesondere nach der Größe der Partner richten. Ja, das heißt, wir haben ein Silbermodell, wir haben ein Goldmodell und ein Platinmodell. Mhm. Und wo die sich im Wesentlichen unterscheiden, ist tatsächlich bei der Provision, die ein Makler bekommt, je nach Modell. Für unsere Leads ist es dann eben bei einem Silbermodell sind es 22%, die ein Makler bekommt. Es sind 25% bei dem Goldmodell und es sind 32% bei dem Platinmodell, die dann eben ein bisschen gestaffelt sind nach Preis. Und wenn du einen eigenen Lead einbringst, dann behältst du 75% der Provision. Und in den Fällen ist es natürlich trotzdem so, dass wir die Fotos machen, dass wir das Exposé erstellen, dass wir das Listing ermöglichen. Und all diese Kosten fallen dann für dich sozusagen nicht mehr an.
Das heißt, in dem Modell, wenn ich jetzt von euch den Verkäuferlead bekomme und selber den Käuferlead organisiere, dann ist es so, dass ich 75% behalte. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nee, wenn du den Lead einbringst, wenn du mit dem Lead kommst,
den Verkäuferlead,
ja. Ja, und den ins System sozusagen einbringst, dann ist das dein Lead und dann bieten wir den Service an, ja, dann machen wir die Fotos, Exposé, das Listing etc. Okay. Plus entsprechend Support durchs Backoffice-Team. Dann behältst du die 75%. Wenn der Lead durch uns kommt und wir den Lead eingekauft haben, akquiriert haben, dann sind es eben die 22-32%.
Je nach Status.
Je nach Modell, genau.
Das hast du gerade gezeigt, ja. Das heißt, wenn ihr 120 Partnermakler habt und jedem Makler 15 Leads sozusagen zusagen könnt, 15 mal 120.
Also ich kann ja...
Kannst du mir da ein bisschen Insights geben, ohne dass ich meinen Taschenrechner bemühen muss?
Also sagen wir mal so, auch da ist es natürlich ein Stück weit... Also es sind natürlich immer auch Sollwerte und es gibt natürlich Regionen, da ist es dann deutlich schwieriger, weil eben entsprechende Nachfrage oder entsprechendes Angebot nicht vorhanden ist, ja, wenn du so möchtest. Es ist so, dass dieses Thema, wenn wir über Leads sprechen, wir verarbeiten bei uns pro Monat ungefähr 15.000 Leads. Und diese 15.000 Leads, die wir hier auch qualifizieren, die werden dann hart sortiert nach harten Kriterien. Da werden Gespräche geführt, Erstgespräche geführt. Und von denen kommt eben ein Bruchteil dann an zu den Partnermaklern, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass die Leads eine sehr hohe Qualität haben und dass wir auch die Möglichkeit haben, in Verkaufsabschluss zu gehen, weil wie gesagt, wir verdienen nichts am Lead, da haben wir noch keinen Euro verdient, sondern wir partizipieren am Ende an der erfolgreichen Transaktion.
Mhm. Deswegen ist natürlich auch der Fokus so wichtig auf den auf die Conversion Rate durch den Partnermakler.
Absolut.
Die ist ja natürlich in dem Modell, was ihr fahrt, ist das ja das A und O, was über Profitabilität entscheidet.
Ja. Ja, es sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Es ist natürlich zum einen natürlich die Frage, was kaufe ich ein, was zahle ich für den Lead? Ja. Ja, wir kaufen Leads tatsächlich zu sehr unterschiedlichen Preisen ein. Das geht, sag jetzt mal, um eine breite Range abzugeben. Also sind sicherlich mal für 30 Euro Leads dabei, es sind auch Leads für 800 Euro dabei. Das Wichtige ist, wir haben eine Return-on-Invest-Betrachtung, ganz klar. Ja, wir steuern aus, welche Makler haben wir in welchen Regionen, wie stark sind die Maklerinnen und Makler, wie viele Leads brauche ich dort, um einen Makler sicherlich auch nicht zu überlasten. Ja, weil auch da ist es so, wenn ich einen starken Makler in Hamburg beispielsweise habe, dann kann ich dem trotzdem nicht am Monatsende 100 Leads schicken. Weil das, was dann da rauskommen soll, sicherlich die Erwartungshaltung nicht so groß wäre. Ja, und ich glaube, das ist immer das feine Spiel, das wir natürlich gucken. Du musst dir so vorstellen, wir haben eine Karte, wir haben unsere Makler, wir haben Postleitzahlgebiete abgedeckt. Wir generieren Leads. Wir wissen ganz genau, in welchen Gebieten haben wir wie viele potenzielle Verkäuferkontakte generiert. Und was wir dann machen, ist, wir qualifizieren die Leads, wir führen Gespräche mit den Verkäufern und dort, wo wir feststellen, dass ein tatsächliches Interesse da ist und auch den wir da am Telefon haben, tatsächlich auch ein Verkäufer ist und nicht ein potenziell Kaufinteressierter der Nachbarwohnung, der mal hören wollte, wie die Preise sind. Ja, da stellen wir dann Termine ein und versuchen eben den Auftrag mit unseren Partnermakler zu holen.
Und aber so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, die ganze Qualifikation, Telesales und so weiter, also der Einkaufstermin ist ja dann ein vorqualifizierter Verkäufer-Lead, der auch tatsächlich ernsthaftes Verkaufsinteresse hat.
Genau.
So würde ich das jetzt erwarten, ja, wenn ich Partnermakler bin und die mir einen Termin einstellt.
Genau, und du kriegst auch noch mehr. Du hast dann als Partnermakler, hast du eben auch schon ein Briefing von den Mitarbeitern, die dann eben entsprechend mit dem Verkäufer oder potenziellen Verkäufer telefoniert haben. Das heißt, du weißt, was ist er oder sie für ein Typ, was ist denen besonders wichtig, was sind Dinge, die geäußert wurden im Gespräch. All diese Informationen stehen dir dann zur Verfügung. Das heißt, wenn du zum Termin gehst, bist du vorbereitet und weißt ein Stück weit, was dich erwartet.
Wie ist so eure Erfahrung bei der Conversion Rate vom sozusagen in der Lead-Akquise bis zum Einkaufstermin? Also was sind da eure Erfahrungswerte? Kannst du da was zu teilen?
Also von der Lead-Akquise bis zum Termin, ich sage jetzt mal ohne zu tief in unsere KPIs einzusteigen, ich gebe dir mal eine Größenordnung. Das liegt irgendwo zwischen, das liegt irgendwo zwischen 12-18%.
Finde ich gut.
Sind wir auch ganz stolz drauf und glaube auch tatsächlich ist etwas, was wir sehr gut können.
Also deswegen haben wir auch eben gesagt, die Hauptstellschraube in eurem Modell ist die Qualität der Makler beziehungsweise die Conversion Rate der Makler, die mit der Qualität der Makler einhergeht, weil ja einfach das Thema Online-Marketing habe ich jetzt angenommen, auch beherrscht mit eurer Unternehmenshistorie, dass das irgendwie in eurer DNA auch tief verwurzelt ist.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist natürlich auch etwas, was von den Maklern und Maklerinnen, die mit uns partnern, sehr geschätzt wird. Ja, weil sie eben auch wissen, dass natürlich ist es so, dass also Lead-Qualität ist natürlich etwas, was bei uns immer wieder auch im Zentrum steht. Ja, und wo wir auch versuchen, mit unseren Partnern zu sprechen, Feedback zu bekommen, zu hören, wie war denn die Lead-Qualität? Wir achten natürlich darauf, wer bei uns qualifiziert tatsächlich diese Leads, was wir noch besser machen können. Wir sind dort viel im Austausch auch mit unseren Partnern, um da einfach eine höhere Qualität auch, also um die Qualität auch mal wieder zu steigern. Wir sind dort aber sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, und ich würde auch behaupten, die Erfahrung, die du machst als potenzieller Verkäufer mit uns in einem Erstgespräch, bevor es dann sozusagen zu einer Terminierung mit dem Makler kommt, ist eine sehr positive und etwas, was auch rein von dem, was wir an Kundenfeedback bekommen, immer eher als qualitativ hochwertig und positiv wahrgenommen wird.
Nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben ja, ich bekomme das immer wieder auch bei meinen Kunden mit, die Makler tun sich ja häufiger schon mal schwerer, auch Dinge zu dokumentieren, ja, und auch Feedback, strukturiertes Feedback zu geben im CRM-System, ja, was natürlich sehr wichtig ist, um eben auch die Qualität der Leads auch besser verstehen zu können. Da findet ja häufig dann auch schon mal ein Bashing statt, ne, sozusagen die blöden Makler, die zu faul sind, irgendwie ein paar Daten ins CRM reinzuhacken, ja. Und die Makler sagen, die ganzen Leads ist alles Schrott, was ich da geliefert bekomme, ja. Wie vor allen Dingen, wenn man eben auch noch sozusagen nicht exklusiv für euch arbeitet, wie stellt ihr das irgendwie sicher, dass eben auch dieser Rückkanal stattfindet? Also die Qualitätssicherung, ja. Du hast jetzt davon gesprochen, dass ihr Interviews macht, auch der Verkäuferkunden, ja, aber auch die die bei den Maklern nachhakt, telefonisch? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist so, wir haben tatsächlich ein Meldesystem, wo du halt auch eben zurückmelden kannst an uns als Makler, wenn ein Lead nicht gut war, ja, dass wir dieses Feedback bekommen, dass wir auch verstehen können, woran lag es eigentlich und dann sozusagen da tiefer einsteigen können, was dann tatsächlich gefehlt hat. Es ist jetzt so, dass wir auch dieses Jahr nochmal einen stärkeren Fokus drauf gegeben haben. Wir haben schon seit jeher einen starken Fokus darauf gelegt, Kundenzufriedenheit zu messen. Ja, das heißt, bei dem Verkäufer gibt es verschiedene Zeitpunkte entlang des Verkaufsprozesses, wo wir mal nachhaken. Wir haben dieses Jahr angefangen, eben auch nochmal bei unseren Maklern nachzuhaken. Ja, im Sinne von, wie zufrieden bist du gerade mit der Leadqualität, mit der Leadmenge, um dann auch spezifische Beispiele nochmal zu holen, um dann eben auch bei unseren Teams einfach nochmal nachzuschulen und besser zu werden. Ja, und das Gleiche machen wir dann auch teilweise in entsprechenden Partnertagen, wo wir mit unseren Partnern offen ins Gespräch gehen, wo wir das Team vorstellen, wo wir als Beispiel, das haben wir beim letzten Mal gemacht, bei unserem Partnertag, tatsächlich mal Trainingsgespräche sozusagen gezeigt haben. Ja, da haben wir dann natürlich, wir haben ja interne Trainer, die uns auch unsere Callcenter-Agents dann sozusagen trainieren, wo man dann ein so ein Trainingsgespräch dann entsprechend mal mithören konnte im Sinne von, was wird da eigentlich gefragt? Wie tief gehen die eigentlich rein? Informationen haben die eigentlich? Und dann, wo man auch natürlich auch unsere Partner dann teilweise feststellen, ja gut, so einfach ist es ja dann auch nicht oder so trivial dort genau diesen Punkt rauszufinden, damit ich dann entsprechend besser vorbereitet bin. Das ist halt schon eine Herausforderung und wir stellen entlang des Prozesses wirklich unglaublich viele Fragen, um eben dort einen qualitativ hochwertigen, sicherlich mit die Besten am Markt, Lead zu generieren. Das muss man ganz klar sagen. Es ist aber auch, und ich glaube, das gehört eben auch dazu, am Ende, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie wichtig ist der Makler, die Maklerin? Am Ende entscheidet natürlich der Makler, die Maklerin im Wohnzimmer, ob wir den Auftrag holen oder nicht. Und da sehen wir erhebliche Unterschiede nachher bei der Konvertierung. Eine gute Maklerin, ein guter Makler kann einfach deutlich mehr Deals in einem Wohnzimmer dann tatsächlich auch holen, als eben schlechtere.
Wie sieht so eure Ziel-Conversion Rate aus?
Ziel-Conversion Rate ist in der Stelle schwierig. Da müssten wir wirklich sehr ins Detail gehen, in Anführungsstrichchen. Einfach deswegen, weil wir bundesweit aktiv sind und natürlich dann auch sowohl im städtischen Bereich als auch im ländlichen Bereich mit natürlich unterschiedlichen Verkaufspreishöhen arbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass eben auch eine breite Range da tatsächlich vorhanden ist. Ja, das heißt, in Gebieten, wo ich natürlich deutlich höhere Verkaufspreise habe, kann ich möglicherweise mit einer geringeren Conversion Rate leben, habe aber auch deutlich mehr Konkurrenz im Wohnzimmer. Ja, wenn ich eine Wohnung in Berlin in Vermarktung nehmen möchte, dann habe ich sicherlich noch ein, zwei andere Makler, die sich auch gerne vorstellen. Im ländlichen Bereich bin ich möglicherweise der Einzige oder vielleicht ein Zweiter, der noch dazu kommt. Ja, und das ist natürlich schon etwas, was, wenn ich jetzt nur auf diese eine KPI achten würde und nur auf diese eine Conversion Rate, dann würde ich möglicherweise dem ein oder anderen Partner Unrecht tun und die überkompensieren dann möglicherweise an einer ganz anderen Stelle wieder, weil eben die Nachfrage deutlich stärker ist in dem Bereich, weil eben die Kaufbereitschaft oder die Zahlungsbereitschaft deutlich höher ist oder weil eben die Preise einfach deutlich höher sind. Das sind alles so Dinge, die dann tatsächlich mit einspielen, sodass es im Endeffekt nicht die eine harte Kennzahl gibt, die auf jeden Fall erreicht werden muss, um eine erfolgreiche Partnerschaft nachher darzustellen. Sondern es ist natürlich so, dass wir entlang der Transaktion einfach viele verschiedene KPIs haben und viele verschiedene Conversion Rates, die in Summe nachher einen positiven Ertrag erwirtschaften müssen. Und unsere Aufgabe ist es dann eben auch, einem Partner gegenüber diese Transparenz eben auch zu geben und auch Transparenz zu geben im Sinne von, wo sehen wir unseren Partner im Vergleich zu unserem Durchschnitt, im Vergleich zu unserem Durchschnitt in den Regionen, um dann eben auch nochmal entsprechend Hinweise zu geben, wo er oder sie möglicherweise besser werden können, ja, oder wo wir Verbesserungspotenzial sehen. Das ist ganz klar.
Welche KPIs unterhaltet ihr euch mit mir als Partnermakler dann vor allen Dingen? Also was sind die Top 3-4 KPIs?
Ja, also sicherlich die Einwertungs- Quote, also wie viele Aufträge holst du tatsächlich aus einem qualifizierten Lead? Ja, das ist sicherlich ganz wesentlich. Und dann ist es natürlich im Verkauf auch, wie schnell, wie viele Termine nimmst du an, wie stark bist du nachher in der Vermarktung, wie gut verkaufst du tatsächlich auch ab in der Region. Was dann, ich meine, ein wesentlicher Punkt ist natürlich, zu welchem Preis wertest du ein, ja, und wie gut der Preis ist, zu dem du eingewertet hast, das zeigt sich meistens dann an der Nachfrage und an entsprechendem Abverkaufspotenzial. Und das sind so sicherlich schon die wesentlichsten Themen. Und wir haben natürlich eine ganze Menge, sag mal, unterstützende KPIs im Sinne von, wie schnell antwortest du eigentlich auf Kaufinteressenten, wie stark bist du da hinterher, um eben einfach auch sicherzustellen, dass es tatsächlich zu einer erfolgreichen Transaktion kommt. Ja, und auch da ist es wieder, wir haben Area Manager in verschiedenen Regionen Deutschlands, die dann eben verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Und auch dort ist es ein Stück weit so, dass wir natürlich, ich sag jetzt mal, individuell darauf eingehen, wo wir entsprechendes Verbesserungspotenzial sehen. Ja. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wie gut du performst. Wenn du im Einkauf gut performst, dann wird man sich sicherlich weniger mit dir darüber unterhalten. Wenn die Nachfrage ausbleibt und die Preise tendenziell sehr hoch erscheinen und wir feststellen, dass wir viele Preisreduktionen bei den Objekten durchführen, die du akquiriert hast, dann ist es natürlich so, dass wir uns tendenziell zum Thema Einwertung nochmal unterhalten werden müssen. Und dort nochmal tiefer reingehen. Ja, aber diese Transparenz hat unser Team dann tatsächlich auch und geht dann individuell wirklich tiefer rein. Ja.
Die Geschwindigkeit spielt ja auch eine unfassbar große Rolle, ja. Gerade im Objekteinkauf. Was sind so eure Werte, die ihr da erreicht? Also wie schnell sitzt der Makler tatsächlich dann im Wohnzimmer? Kannst du da ein paar Insights teilen?
Also ehrlicherweise, wir sind schon, also in den meisten Fällen sind wir natürlich auf jeden Fall in der kommenden Woche, also in den ersten 5 Tagen dahinter tatsächlich im Wohnzimmer. Die genauen Werte, muss ich gestehen, aber haben wir dann bei uns bei den operativen Teams tatsächlich wirklich drin.
Und wenn jetzt so eine Lead-Anfrage bei euch reinkommt zum Verkaufen, wie schnell seid ihr dann am Telefon?
Innerhalb der ersten 2 bis 3 Minuten.
Rund um die Uhr oder gibt es da bestimmte...
Zu den Stoßzeiten. Wir sind samstags auch aktiv, ja. Wir sind aber sicherlich unter der Woche dann bis 19, 20 Uhr aktiv, je nachdem. Ja. Je nachdem, wo wir auch Nachfrage sehen, das unterscheidet sich ein bisschen. Aber wir haben natürlich eben auch entsprechend Randzeiten, die wir besetzen, um möglichst schnell dran zu sein. Weil was wir schon merken, ist natürlich, je schneller wir dran sind, desto heißer bleibt der Lead auch und desto eher die Bereitschaft, auch kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. Das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, die man als Einzelkämpfer in Anführungsstrichen dann hat im Umgang mit Leads. Also ich glaube, diese Geschwindigkeit, so schnell auf einen Lead zu reagieren, so strukturiert dann auch entsprechend vorbereitet zu sein. Ja, die Mitarbeiter bei uns haben eine Eingabemaske, können alle Daten zum Objekt aufnehmen, sehen das Objekt rein von der Adresse auf einer Karte. Das ist sehr schwer zu leisten für Einzelkämpfer.
Kann ich nur bestätigen. Also ich habe jetzt tatsächlich einen Kunden von mir vor Augen, der tatsächlich so 1 bis 2 Wochen die Verkäuferleads regelmäßig liegen lässt. Und wenn er dann mit dem Leadverkäufer spricht, dann freut sich der Leadverkäufer und sagt, Mensch, Sie sind ja der Erste, der darauf reagiert. Also das ist eigentlich unfassbar, wenn man sich mit dem ganzen Lead-Geschäft beschäftigt, ist ja Geschwindigkeit so entscheidend über den Erfolg. Und nichtsdestotrotz, weil es weiß jeder und es bekommen echt wenige hin, innerhalb von wenigen Minuten dann auch den Verkaufsinteressierten am Telefon zu haben.
Ja, absolut.
Wie sehen denn eure typischen Partnermakler aus? Gibt es da so einen Prototypen, der das Geschäft mit euch sucht?
Ich würde sagen eigentlich nicht. Ich glaube, was aktuell unsere Maklerbasis auszeichnet, ist, dass sie alle erfahren sind, dass sie alle mit einer gewissen Erfahrung eben reingekommen sind und auch die Erfahrung eben mitbringen. Es ist aber ansonsten breit gefächert. Also wir haben Makler, die mit uns zusammenarbeiten, die Einzelkämpfer sind, Einzelpersonen, bis zu Maklerbüros mit rund um so knapp 5 Mitarbeitern. Ja, also da haben wir die Bandbreite ein Stück weit vertreten. Teilweise eben auch kleinere Makler, 2, 3 Personen, die sich zusammengeschlossen haben, die eben noch einen starken Partner suchen, um eben auch zusätzlich noch Leads einzubringen. Wir haben auch sicherlich den einen oder anderen, der im Nebengeschäft noch Finanzierung macht oder Gutachten erstellt. Ja, auch diese Kombinationen sind vorhanden. Ist aber deutlich weniger geworden, muss man fairerweise sagen.
Und wenn ich dann mit euch zusammenarbeite, mit welchem Technologie-Stack mache ich das dann?
Ja, Technologie-Stack ist bei uns unser eigener Stack. Ja, das ist dann wieder der Vorteil. Oder wenn du mich fragst, wo ist auch viel vom Investment geblieben? Ja, ich glaube, dann ist sicherlich eine Antwort darauf, unter anderem im Technologie-Stack. Wir haben ein eigenes entwickeltes CRM-System, was den Maklerinnen und Makler entlang des kompletten Funnels begleitet. Wir haben den Preisatlas, der auch öffentlich verfügbar ist, der sicherlich auch viele unserer Systeme speist. Wir haben einen Preisassistenten, der einem Makler, Maklerin bei der Einwertung dann auch im Wohnzimmer hilft. Ja, das heißt, wir haben ein Tool, du kannst mit dem Tablet zum Eigentümer gehen, kannst die Eckdaten nochmal validieren vor Ort und bekommst grob mal eine Price Range und grob auch eine Nachfrage Range abgebildet. Und dann gibt's natürlich auch unsere Kundenplattform. Das heißt, ein Kunde ist bei uns auch immer transparent, weiß ganz genau, wo steht er, wo steht sie im Prozess, im Verkaufsprozess, weiß, wer sind die Ansprechpartner und sieht eben auch Vermarktungsdaten im Sinne von, wie groß ist die Anfrage, gibt's Preisvorschläge, gibt's Nachfragen von potenziellen Kaufinteressenten, wann finden die nächsten Besichtigungstermine statt. All das ist etwas, worauf sich sowohl unsere Verkäufer als Kunden verlassen können, als auch eben unsere Makler.
Und das CRM, ist das dann auf Basis von Salesforce entwickelt worden oder ist das eine komplette Neuentwicklung?
Komplett Eigenentwicklung.
Okay, und wie viele Entwickler betreiben das bei euch?
Also jetzt aktuell sind wir natürlich in der Phase, wo wir sagen, wir haben ein laufendes CRM-System, was eben gut ausdefiniert ist, wo wir jetzt sozusagen an vielen Stellen keine großen Weiterentwicklungen mehr durchführen müssen, ja, sondern es hat sich jetzt über die letzten Jahre tatsächlich auch erprobt und es ist stabil aufgestellt. Und wir sind dort aktuell mit einem Team um die 5-6 Entwickler unterwegs.
Und so ein echtes Highlight, wo alle Makler sagen, boah, das ist richtig geil, wenn ich mich auf die Homeday-Plattform einlogge, ist, was würde genannt werden?
Ich vermute von vielen schon das ganze Thema Preisatlas und insbesondere auch so die Dashboards im Sinne von Überblick, wo stehen meine Deals, was sind die nächsten Schritte, also diese Transparenz entlang des Funnels, was muss ich gerade tun, wo muss ich möglicherweise nachhaken, wo kommt eine Unzufriedenheit oder wo erwarten wir eine Unzufriedenheit bei einem Kunden, weil bestimmte Rückmeldungen ausgeblieben sind oder weil bestimmte Zeiten überschritten worden sind. Das sind Dinge, die wir tracken und die wir auch natürlich unseren Maklerinnen und Maklern dann zur Verfügung stellen. Ja. Aber es ist sicherlich, also der Preisatlas wird häufig genannt oder der Preisassistent wird häufig genannt im Sinne von, es ist einfach ein tolles, transparentes Einwertungserlebnis für Verkäufer, die dann eben auch ganz klar verstehen, wie setzt sich eigentlich so ein Verkaufspreis zusammen.
Ja. Und es hilft euch dann, möglichst wenige Preisreduktionen Runden durchzuführen, also um halt auch nicht nur sozusagen über den Preis, über die Höhe des Preises zu überzeugen im Einkaufstermin, sondern auch den Preisstabilität dann zu halten.
Genau. Es hilft uns dabei, insbesondere einen realistischen, einen marktgerechten Preis zu setzen, weil natürlich der Verkäufer, die Verkäuferin einfach auch versteht, wie setzt sich so ein Preis zusammen und sehen natürlich auch, welche Daten nutzen wir eigentlich, um diesen Preis zu ermitteln. Wir haben natürlich auch, dadurch, dass wir bundesweit aktiv sind und auch schon recht viele Transaktionen durchgeführt haben, haben wir natürlich auch Erwartungswerte. Und ich glaube, das dann auf dieser Transparenz mit Daten gestützt auch einem potenziellen Verkäufer, auch darstellen zu können, das ist schon etwas, was deutlich hilft bei der Einwertung.
Wo setzt ihr schon KI ein auf eurer Plattform?
KI ist bei uns aktuell insbesondere bei der Exposé-Erstellung ein großer Faktor.
Rund um Texterstellung oder Homestaging?
Homestaging haben wir jetzt auch aktuell. Piloten, ja, nicht für alle Objekte, muss man fairerweise sagen. Auch da ist es ein Stück weit so, wir sind so weg von diesem One-Fits-All-Ansatz hin zu, bei bestimmten Objekten macht das eben Sinn, bei anderen Objekten ist es vollkommen unnötig. Und ich glaube, da haben wir natürlich auch diese Individualität im Sinne von, auch ein Makler, Maklerin kann uns irgendwie rückkoppeln und sagen, hey, da brauchen wir mal bitte andere Fotos, da brauchen wir mal bitte entsprechende KI-Bilder. Das haben wir mittlerweile auch implementiert. Ja, und es ist auch, muss man fairerweise sagen, für uns nach wie vor natürlich einer der größten Trends, die wir aktuell in der Branche sehen. Ja, definitiv.
Und wie plant ihr sozusagen eure Kunden und eure Makler stärker von diesem Trend auch profitieren zu lassen?
Na, was ist, also wir versuchen natürlich möglichst entlang unserer operativen Prozesse, als auch natürlich in der Veröffentlichung dann KI immer stärker einzusetzen. Ich glaube, was ganz interessant ist, ist, dass man natürlich auch, KI ist natürlich jetzt immer auch gerade aktuell wieder ein weit verbreitetes Schlagwort. Ich glaube, was viele unterschätzen ist, wie digital du aufgestellt sein musst, wie digital deine Prozesse eigentlich sein müssen und wie gut deine Datenlage sein muss, um KI auch wirklich effizient einsetzen zu können. Ja, weil du wirst es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung kennen, wenn man bei den bekannten Portalen mal promptet, ja, die Qualität des Prompts, die Qualität dessen, was ich dort anfrage, was ich dort möchte, die entscheidet maßgeblich darüber, was ich als Ergebnis bekomme. Und das natürlich auch, ich sag mal, in unserer Größenordnung im täglichen Arbeitsprozess wirklich einzusetzen, da bedarf es einfach einer guten Datenqualität und bedarf es guter Prozesse. Und wir werden auch weiterhin KI sowohl in den operativen Prozessen einsetzen. Davon werden in erster Linie mal unsere Makler profitieren, die mit uns zusammenarbeiten. Sicherlich auch der ein oder andere, also sicherlich auch die Verkäufer, die dann vielleicht nochmal mehr angereicherte Daten, besser angereicherte Daten auch entlang des Vertriebs tatsächlich sehen, der Vermarktung über die Plattform. Und dann ist es aber eben auch noch etwas, wo wir KI stärker einsetzen werden, ist tatsächlich im Matching von potenziellen Kaufinteressenten zu eben Verkaufsobjekten. Ja, weil ich glaube, die Herausforderung, die wir immer wieder sehen, wenn wir auch mit Kaufinteressenten sprechen, dass Kaufinteressenten natürlich an vielen Stellen nur sehr grob filtern können, welche Kriterien eigentlich getroffen werden. Und ein guter Verkäufer, ein guter Makler, ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil unsere erste Immobilie, die wir gekauft haben, kam genau so zustande, dass der Makler, mit dem wir gesprochen haben, mit dem wir uns zu einem Objekt unterhalten, was ich bei den Portalen gefunden hatte, und der uns dann gesagt hat, ja, Moment mal, ich habe ja ein ganz anderes Objekt, das ist jetzt wahrscheinlich bei Ihnen nicht aufgepoppt aus dem und dem und dem Grund, wollen wir uns nicht das angucken? Wir haben das Objekt gekauft. Ja, und ich glaube, diese Expertise zu verstehen, auch ein Kundeninteresse zu übersetzen im Sinne von, was passt eigentlich zu dem Kunden? Was will der Kunde eigentlich tatsächlich kaufen? Und ein Matching stattfinden zu lassen zwischen dem, was habe ich auch im Angebot, in der Vermarktung. Ich glaube, das ist etwas, was gute Maklerinnen und Makler natürlich können, gar keine Frage. Wo wir aber natürlich auch, insbesondere bei der Anzahl der Anfragen, die wir bekommen, auch die Käuferseite noch stärker unterstützen wollen und daran arbeiten werden, eben auch dieses Matching, dieses, ich sage jetzt mal, finde dein passendes Objekt, nochmal deutlich zu verbessern und dort eben auch stark KI einzusetzen.
Das ist ja dann auch etwas, worauf sich eure Kunden freuen können. Gibt es sonst noch was, was ihr irgendwie in der Pipeline habt, was du hier jetzt noch raushauen kannst?
Also ich glaube, fairerweise muss man sagen, wenn man sich fragt, also worauf können sie sich freuen? Ich glaube, das eine ist das Thema natürlich stabile, besser einzuschätzende Verkaufspreise. Ja, unsere Markteinschätzung geht schon so dahin, dass wir gesehen haben, Einwertungspreis versus tatsächlicher Verkaufspreis. Wir liegen dort immer so um die 3-5% Differenz, also zwischen dem ursprünglichen Einwertungspreis und dem tatsächlichen Verkaufspreis. In Hochzeiten der Krise waren da mal 15-20% Gap dazwischen. Ja, das ist, glaube ich, keine neue Erkenntnis und haben die Marktbegleiter sicherlich auch alle ähnlich wahrgenommen. Ja, das heißt, diese Stabilität, die ist natürlich etwas, worauf sich unsere Eigentümer und unsere Käufer auch freuen können. Und das andere ist natürlich, dass wir eine hohe Geschwindigkeit einfach an den Tag legen. Ja, unsere smarten Tools, die Reichweite, die wir haben, die KI, die wir mit einsetzen und die verbesserten Prozesse, die sorgen letztlich dafür, dass wir eben auch deutlich schneller wieder in der Vermarktung geworden sind. Und wenn es um Abschlusssicherheit, wenn es um Vermarktungsdauer geht, ist es natürlich etwas, worauf sich dann eben auch Eigentümer freuen können. Und auch Käufer sicherlich, wenn es darum geht, den Kauf tatsächlich durchzuführen.
Gut, alles klar. Also ich habe keine weiteren Fragen mehr. Also ich habe noch viele Fragen, aber ich denke, so jetzt nach 90 Minuten wird es auch Zeit, den Podcast zu beenden. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit und deine Insights. Haben wir noch was vergessen, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Nö, ich glaube, also für den ersten Deep Dive war das, glaube ich, ganz gut. Ja?
Auf jeden
Fall. Macht ja auch immer Spaß, nochmal zu reflektieren und so ein bisschen darüber nachzudenken, was sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Ja, also insofern, das war schon gut.
Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Also ich habe auch viel gelernt über Homeday tatsächlich. Das Gespräch hat so meinen Blick auf Homeday auch nochmal so ein Stück weit korrigiert. Wir hatten es in dem Vorgespräch auch, ne, hatte ich auch gesagt, dass Homeday aus meiner Sicht so lange Zeit außerhalb so der Maklerbubble agiert hat. Und so wie ich jetzt auch unser Gespräch so wahrnehme, suchst du auch eher den Weg mit der Branche als Teil der Branche und nicht sozusagen als PropTech-Startup außerhalb der Bubble.
Absolut. Und vielleicht auch da ganz klar, wir sind auch immer offen für einen Austausch. Ja. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir sehr gut können. Ja. Über die tauschen wir uns auch gerne aus. Und es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Dinge, bei denen wir auch noch viel lernen können. Und insbesondere da auch natürlich von vielen erfahrenen Maklerinnen und Maklern auch noch lernen können. Und das versuchen wir auch immer besser und immer stärker auch zu tun. Ja, wir haben Austausch, wir haben entsprechende Makler, erfahrene Makler auch immer mal wieder vor Ort, auch für unsere Teams, um tatsächlich mal in Austausch zu gehen. Und ich glaube, so ein Voneinander lernen hilft am Ende allen, weil am Ende sind wir alle dafür da, um eine gute Kundenexperience zu schaffen. Und wenn man dort voneinander profitiert, dann sind wir am Ende alle stärker. Und ich glaube, das ist etwas, was uns sehr wichtig ist und was wir auch versuchen, tatsächlich deutlich, deutlich mehr zu tun, auch in den kommenden Jahren.
Alles klar, ja. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann bleibt mir noch die Frage, Robert, welchen Podcast-Gast kannst du denn mir ans Herz legen?
Ich habe heute Morgen im Auto drüber nachgedacht, wer da in Frage käme. Ich mache es mal wirklich langweilig in Anführungsstrichen. Und zwar ist es eine Schwester-Company von uns, Nutzungsdauer.com. Geschäftsführer ist der Kai Westermann. Und insbesondere deswegen, weil es geht um Nutzungsdauer bei Immobilien. Und was wir gemerkt haben, und das ist vielleicht ganz interessant, auch für deine Community hier, hilft wahnsinnig bei Preisverhandlungen mit Käufern, wenn es darum geht, Kapitalanlagen zu betrachten. Und das ist ein spannendes Thema. Das ist ein spannendes Thema, was viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und was auch bei mir im privaten Umfeld jetzt gerade auf sehr, ich sag mal, positive Rückmeldung gestoßen ist. Also insofern könnte ich mir vorstellen, für deine Zuhörerschaft sicherlich spannend.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Robert, hierfür. Sehr gute Empfehlung. Werde ich mir auf jeden Fall intensiver anschauen. Ganz lieben Dank auch an euch, liebe Hörer. Und ich freue mich, euch wieder zu hören in 2 Wochen, wenn wir den nächsten Podcast-Gast zu Gast haben werden. Wenn euch dieser Pod gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder bewertet ihn auf Spotify und Apple Podcasts. Vor allen Dingen würde ich mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielen Dank, Robert. Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.